Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die Euro-FH. Genauer gesagt im Schwerpunkt und den Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik und wir werden uns auch noch den Master of Science Business Intelligence and IT Integration anschauen. Dazu freue ich mich als Gesprächspartner von der Euro-FH, Herrn Professor Dr. Ing. Detlef Buchholz hier bei mir begrüßen zu dürfen.
Guten Abend.
Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr Buchholz. Herr Buchholz ist Professor für Digitalisierung und Wirtschaftsinformatik an der Euro-FH und Studiengangsdekan für diese beiden Studiengänge, die ich gerade erwähnt habe, den Bachelor Wirtschaftsinformatik und auch diesen Master Business Intelligence and IT Integration. Darüber wollen wir heute im Schwerpunkt sprechen und wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt die gerne im Chat. Wir werden mal schauen, ob wir die zwischendurch mit aufgreifen, spätestens aber am Ende. Und ja, ich sehe gerade eine erste Meldung. Gibt es hier schon einen guten Abend von Robert Picture? Ich bin gespannt und freue mich auf das Interview. Viele Grüße aus Görlitz. Ja, dann auch viele Grüße aus Hamburg und aus Gummersbach nach Görlitz.
Genau, viele Grüße in die Lausitz.
Ja, Professor Buchholz, Sie haben schon einen Weg, eine Geschichte im Bereich des Fernstudiums und wir beide sind uns auch schon vor 23 Jahren erstmals begegnet. Ich damals als Student an der Wilhelm-Büchner-Hochschule im Studiengang Informatik, Sie auf der anderen Seite quasi, auf der Seite der Hochschule. Viele Stationen seitdem im Präsenzstudium, aber doch auch wieder im Fernstudium und jetzt dort auch zurückgekehrt. Ich möchte Sie bitten, sich zunächst vorzustellen mit Ihrem Weg so bis hierhin und was Sie dann letztlich auch aktuell an die Euro-FH verschlagen hat.
Ja, vielen Dank. Ich versuche es möglichst konzis hinzubekommen. Ich habe in Saarbrücken studiert, Informatik, Ende der 80er, Anfang der 90er, dort zunächst bei Günter Hotz und dann später mehr und mehr in die KI gehend bei Professor Wahlster und war dort auch an dem von ihm mitgegründeten Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz fast 10 Jahre eingebunden mit verschiedensten Projekten im Bereich Grafik, Sprachdatenverarbeitung, Musikdatenverarbeitung. Und nach der Promotion Ende der 90er bin ich an die Wilhelm-Büchner-Hochschule gegangen und habe da tatsächlich, rückblickend ist es die Ehre, am allerersten Informatikstudiengang der Klett-Hochschulen mitwirken dürfen an dem Aufbau, in dem auch Sie einer der ersten wenigen 100 Studierenden waren damals noch. Für Fernstudium ist das wenig, ein paar hundert. Und war dann dort 2008 Dekan für alle Ingenieurwissenschaften schließlich. Also es gab so ein bisschen einen Aufstieg dort und da hatten wir dann aber auch schon 5000 Studierende in ganz vielen verschiedenen Bachelor-Master-Studiengängen. Und dann wurde ich zum Präsidenten an der staatlichen Fachhochschule Frankfurt gewählt, habe dort meine 6-jährige Amtszeit verbracht mit einem Übergangsruhestand und hatte eine Anschlussverwendung als Geschäftsführer an der Universität Kassel für Transfer. Und ja, so uncharmant das vielleicht gegenüber den lieben Kollegen in Kassel klingt, das Fernstudium fand ich dann doch wieder immer interessanter und schon 2015 habe ich wieder an der Euro-FH dann angefangen als Lehrbeauftragter, weil das war spannend. Auch die Euro-FH hatte dann wieder eine IT aufbauen wollen. Das waren zunächst Management-Studiengänge mit IT-Bezug. Also da sind die auch schon viele Jahre dabei mit einer sehr lieben Kollegin, der Professorin Isabel Schaller. Und dann habe ich auch immer mehr dazugenommen. Irgendwie war es wie an der Wilhelm-Büchner Hochschule und habe dann schließlich mal vorgeschlagen, wollen wir nicht auch eine Wirtschaftsinformatik an der Euro-FH einführen. Das passt eigentlich, war sehr anschlussfähig an das bislang entwickelte IT-Portfolio. Das war der nächste konsequente Schritt und die Geschäftsleitung fand das eigentlich ganz, ganz interessant, hat natürlich trotzdem eine Professorenstelle offen ausgeschrieben, auf die ich mich dann beworben habe, aber ich war dann schon Vertretungsprof gewesen, habe schon an dem Studiengang Wirtschaftsinformatik Bachelor of Science gearbeitet und mich dann aber erfolgreich beworben, habe dann im März 21 den Ruf auf die Professur erhalten und im Februar 22 konnte schließlich dann der Studiengang Wirtschaftsinformatik erfolgreich starten. Das war so im Schnelldurchlauf, wenn ich irgendwas übersprungen habe, gerne nachfragen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Überblick, wie viele verschiedene Seiten Sie auch schon kennengelernt haben und ja, vielleicht auch ganz interessant, so die Perspektive aus dem Präsenzstudium zu kennen und dann da auch beide Richtungen mit einfließen lassen zu können. Ja, jetzt sind Sie an der Euro-FH, Sitz in Hamburg. Ich glaube, Sie selbst sind immer noch so in der Gegend eher der Wilhelm-Büchner Hochschule ansässig. Wie sieht es jetzt aus so von Ihrer Arbeitstätigkeit? Sind Sie dann jetzt auch hauptsächlich in Hamburg vor Ort, so wie heute Abend für unser Gespräch? Oder sind Sie da auch teilweise oder sogar überwiegend remote tätig?
Ich habe eine Homeoffice-Professur. Das ist ein neues Modell, dem aber schon viele, viele Professuren der Euro-FH gefolgt sind. Ich arbeite also von zu Hause, habe dort, aber es ist ein echtes Homeoffice. Das heißt, es ist ein abgenommenes Arbeitszimmer, das alle Materialien notwendigen enthält und auch arbeitsschutzmäßig abgenommen worden ist, also auch formal. Also keine einfache mobile Tätigkeit, sondern ein echtes Büro. Und es ist schon ein sehr schönes Privileg, das von zu Hause aus zu machen. Und es ist aber auch kein Widerspruch zur Tätigkeit, weil unsere Studierenden studieren zu Hause und an ganz vielen Plätzen, eigentlich weltweit, wenn man es drauf anlegt. Und also zum Beispiel, wenn man auf einer Baustelle ist oder einem Auslandseinsatz, kann man dort auch weiter studieren. Und jetzt sind auch die Professoren remote und wir sind 2 Tage pro Monat vor Ort anwesend. Das ist sehr wichtig, um trotzdem das Teambuilding voranzubringen oder auch Dinge zu tun, die nur vor Ort gehen.
Mhm. Ja, interessant. So jetzt aus der Professorensicht dann auch an der Stelle, was auch viele Studierende immer berichten, dass es schön ist und viel ja auch an Wegen, an Aufwand und auch an Kosten letztlich spart, wenn man nicht ständig durch die Gegend fahren muss, also als Studentin dann zu Präsenzveranstaltungen vielleicht, aber auf der anderen Seite, dass es doch schön ist, sich zumindest gelegentlich mal zu sehen, weil halt doch so gerade das Informelle und das, was so vielleicht neben dem Meeting noch so passiert und auch wichtige Informationen sind, da doch noch anders passieren kann, als wenn es jetzt so rein virtuell ist und es ganz schön ist, wenn man dann so ein bisschen die Mischung da auch noch hat.
Das stimmt. Also wir haben ja Seminare, die wir anbieten, präsent und online wahlweise. Also wer wirklich unbedingt, und da gibt es viele gute Gründe, 100% online studieren will, der kann das auch machen. Aber wer sagt, die Präsenz ist mir wichtig, auch für die Vernetzung unter den Studierenden, da bieten wir Seminare dann halt auch präsent an. Es fängt ja an mit dem Einführungsseminar, das jeder Bachelorstudiengang hat. Und ich erlebe das dort, weil ich das selbst gebe, also zumindest den Teil, ja, den Vernetzungsteil und die Einführung in das Studium, wo ich dann auch so kleine Gruppenarbeiten schon vorbereitet habe, ja, wo man das schon erproben kann und wo sich dann Gruppen selbstständig bilden. Und das sind tatsächlich am Ende auch Vernetzungen, die das ganze Studium hindurch halten. Also das sind Menschen, die dann gemeinsam lernen und oder auch dann wieder sehen, dass sie zum Beispiel in bestimmten Praktika, die das Studium ja auch vorsieht, ne, sich dann auch synchronisieren, da auch dann wieder teilnehmen und dann wieder dort Lerngruppen bilden. Und daran sehe ich, dass das sehr wichtig ist, weil im Fernstudium ist man ja technisch betrachtet erstmal alleine. Man kriegt sein Material nach Hause, dort sitzt man erstmal alleine. So, und wenn man auf Schwierigkeiten trifft, dann hat man seine Fachtutoren und Tutorinnen immer zur Seite, darunter auch ich in vielen Modulen. Und das ist zwar ganz nett und schön, aber man nennt das ja Peer Group, ne? Also sich untereinander im selben Erleben miteinander zu sehen und austauschen zu können, das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja, erlebe ich auch mal wieder, auch gerade jetzt bei fernstudiuminfos.de, dass es einfach gut tut, auch mal in Höhen und Tiefen irgendwo sich nicht alleine zu fühlen, dann Erfolge teilen zu können und vielleicht auch mal ein bisschen Trost zu bekommen, wenn es gerade mal nicht so gut. Ja, hier gibt es zwischendurch noch einen Gruß, diesmal aus dem Norden, aus Seevetal bei Hamburg. Axel Dick, auch an dich einen schönen Gruß zurück. Ja, wenn wir jetzt auf diesen Bachelor Wirtschaftsinformatik schauen, als ich den auch angekündigt habe, vor einiger Zeit bei mir in der Community, beziehungsweise es war ein Community-Mitglied, das entdeckt hatte, dass es diesen Studiengang auch gibt, da kam so die Frage auf, naja, die Wilhelm-Büchner-Hochschule, die gehört ja auch zur Klett-Gruppe, genau wie die Euro-FH. Beide haben jetzt einen Studiengang Wirtschaftsinformatik. Machen die sich da jetzt intern irgendwo Konkurrenz? Oder etwas allgemeiner gefragt, wie grenzt sich dieser Studiengang der Euro-FH ab von anderen Angeboten, die es ja auch außerhalb der Klett-Gruppe im Fernstudium gibt? Was sind so die Besonderheiten Ihres Studienangebots und was ist Ihnen auch besonders wichtig bei diesem Studiengang?
Ja, also mit dem Blick auf meinen kurzen Überblick, ne, vorhin in meine Vita, habe ich die OrFH schon eine Weile lang beobachtet und gesehen, wie sie halt mehr und mehr IT-Komponenten in die Management-Studiengänge aufgenommen hat, gleichzeitig ja auch Studiengänge wie Psychologie aufgebaut hat, soziale Arbeit. Und ich fand es einen sehr konsequenten Schritt zu sagen, wie kann ein Wirtschaftsinformatik-Studiengang aussehen, der von diesen Kernkompetenzen profitiert. Das heißt, ich möchte da tatsächlich einen ganz neuartigen Studiengang haben. Und da hat mich gar nicht mal die Frage bewegt, oh, wie könnte man das irgendwie hinkriegen und hinbiegen, dass man sozusagen neben dem Willem-Büchner-Studiengang Wirtschaftsinformatik, der auch seine Berechtigung hat, noch was Neues abgewinnt, sondern ich war ja lange Zeit auch Sprecher des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung, also wo mehrere staatliche Universitäten und Fachhochschulen sich überlegen, okay, wie können wir gemeinsam gesellschaftliche Transformation mitgestalten? Und das bewegt mich auch in der Wirtschaftsinformatik. Also, dass man sagt, nicht nur die Technik der Technik wegen und die unsere Prozesse natürlich sehr hilfreich sortiert und unsere Datenhaltung positiv beeinflusst und rationiert, ja, sondern wo kann man noch stärker dazu kommen, darüber nachzudenken, wie Technik dem Menschen dient und wie die vielen, vielen Neuerungen, die es in der Digitalisierung gibt, also bis hin in, dass die KI immer mehr Bereiche bei uns auch steuert, also Chatbots, autonomes Fahren und so weiter und so weiter. Wie kann das in gelungener Weise in den Dienst der Menschen kommen und wo gelingt das auch nicht? Und man muss über Digital Detox sogar nachdenken wieder, ja. Das hat mich bewegt und diesen eigenen Studiengang zu gestalten und der hat dafür auch neben den natürlich wichtigen Brot- und Butter-Modulen, die man braucht, ja, Datenbanken, Betriebssysteme, Coding, Software-Engineering, Business-Engineering, das gehört alles dazu, aber dass man auch Module hat, wo man kritisch reflektiert über digitale Neuerungen und wie man die ja einerseits gewinnen bringt, aber auch für unser gelungenes Leben gut in Einsatz bringt. So, und das waren so die Grundgedanken, und da habe ich gedacht, da gibt es bestimmt auch eine Zielgruppe, die das bewegt. Also man sieht das auch mehr und mehr. Also früher, ich weiß noch, an der Willem-Büchner-Hochschule, es ging um Karriere und dann studiert man Informatik und man kommt weiter, man kriegt seine Gehaltserhöhung und das hat alles auch seine Berechtigung. Aber ich merke, dass in der Gesellschaft immer mehr auch darüber nachgedacht wird, ja, was will ich eigentlich von meinem Leben, wo passe ich eigentlich genau hin, welchen Sinn hat das? Und ich habe halt versucht, einen Studiengang zu kreieren, der darauf hilft, Antworten zu finden. Natürlich selbstständig, er gibt nicht die Antworten, sondern er befähigt einem, diese Antworten vielleicht, diese Antworten aufzuspüren. Und ich glaube, da gibt es da draußen eine große Zielgruppe, die das auch bewegt. Und selbst wen das nicht bewusst bewegt, ja, und wer sagt, es ist mir eigentlich gleich, der bekommt trotzdem einen Studiengang technisch absolut auf der Höhe und sehr zukunftsweisend, der einen mit allen notwendigen Grundkonzepten versorgt und der einfach da auch eine solide Weiterbildung ist. Und das zu verbinden, das unterscheidet aber dann trotzdem das Angebot der Willem-Büchner Hochschule.
Ja, vielen Dank, interessant. Also Wirtschaftsinformatik, aber gar nicht nur Informatik im Sinne von Technik und auch nicht nur Wirtschaft im Sinne von viel Geld und Karriere, sondern ich habe da auch ganz viel, ja, Mensch und Gesellschaft rausgehört, was ebenfalls da Ihnen wichtig ist mit diesem Studienangebot dann auch. Sie haben die Zielgruppen am Rande schon gerade angesprochen. Vielleicht nochmal im Detail, was sind so die Zielgruppen, die Ihnen wichtig sind oder wo merken Sie auch, aus welchen Zielgruppen kommen die Interessierten und vielleicht Studierenden jetzt und von der Gewichtung her der Module, geht das dann doch mehr in den Bereich IT oder Wirtschaftsmanagement oder halt auch diese anderen Bereiche, die Sie gerade schon angesprochen haben, auf die wir auch gleich nochmal ein wenig zu sprechen kommen werden?
Ja, also um vielleicht sozusagen alle abzuholen, erstmal haben wir die klassische Zielgruppe. Also die meisten unserer Studierenden, und das beobachte ich, wie gesagt, in den über 20 Jahren Fernstudium, sind eigentlich schon tätig. Also wenn wir es jetzt mal bei der Wirtschaftsinformatik sehen, ja, haben es schon vielleicht mit Datenbanken zu tun oder mit Programmierung, sind Fachinformatikerinnen oder Informatiker und wollen aber weiterkommen. Entweder in der Karriere, ja, die klassische Gehaltserhöhung, die klassische Beförderung oder vielleicht auch sich einen Querausstieg, Quereinstieg ermöglichen, indem man einfach sich klassisch weiterbildet und aber auch bis zu einem Hochschulzertifikat, eben dem Bachelor of Science. Wir beobachten gleichzeitig, das ist auch, glaube ich, Herr Jung, unsere gemeinsame Beobachtung schon damals gewesen, ein ungewöhnlicher hoher Frauenanteil, weil in unserer Gesellschaft immer noch die Rollenbilder so sind, dass Frauen nicht immer gleich für Informatik- und Ingenieursberufe auf den Weg gebracht werden, dann später erkennen, meistens mit so Ü30, ja, ach, da ist noch was man machen könnte und dann ins Fernstudium gehen. Da haben wir also klassischerweise dann auch diese Zielgruppe mit dabei. Aber natürlich auch die Barrierefreiheit, ja, also inzwischen kann man ja Studienbriefe sich auch schon vorlesen lassen, also ne, hörgeschädigte lassen sich vorlesen und wie gesagt, dass man auch nicht in ein Gebäude muss. So, da haben wir erstmal alle abzuholen, das klassische Klientel ohnehin im Fernstudium, das wir hier ansprechen. Darüber hinaus, wie gesagt, geht es um ein Klientel, das an den Themen interessiert ist, also bei der Digitalisierung auch noch weiter hinter die Kulissen zu gucken. Fängt damit an, dass wir zum Beispiel einen ganz bewusst als Paukenschlag an den Start gesetzt haben, das Modul Datenkompetenz. Also übersetzt Data Literacy, dass man überhaupt etwas über das Wesen von Daten erfährt. Was kann man damit machen? Was darf man damit machen? Wo geht es in die Datenethik? Wo kann ich zum Beispiel zwar Dinge, die sowohl erlaubt sind als auch technisch möglich, trotzdem hinsichtlich Sinn und Zweck, ja, auch für unser Leben oder für eine technische Lösung hin kritisch hinterfragen, welche Frameworks helfen mir dabei, welche Überlegungsmuster helfen mir dabei. Das habe ich bewusst an den Anfang des Studiums gesetzt. Oder in dem natürlich notwendigen Modul Grundlagen der Informatik, wo ich auch ein bisschen Algebra verpackt habe, aber auch theoretische Informatik verpackt habe, alles so, dass es einen nicht gleich sozusagen erschlägt, wie das auch in vielen Studiengängen ist, die einen erstmal semesterweise mit Mathe quälen, bevor es losgeht, habe ich bewusst auch einen Studienbrief zum Thema Philosophie untergebracht, um dort auch zu vermitteln, also zum einen erstmal, dass viele Modellierungstaktiken kommen aus der Philosophie. UML geht, wenn man es richtig zurückverfolgt, irgendwann mal auf die Erlanger Schule zurück, ja, in der wichtiger Zweig in der Philosophie. Und dass man das einmal erkennt, aber auch erkennt, wie gesagt, dass die Technik im Endeffekt zu unserem gelungenen Leben und gelungenen Zusammenleben ja eigentlich beitragen soll und dass man das auch kritisch reflektieren kann bei allem, was gerade so an technischen Neuerungen und Konzepten entsteht und auf die Welt kommt und auch auf den Markt kommt zum Teil. Und da sieht man schon dran, dass das mir sehr wichtig ist. Und ich glaube, das spricht auch nochmal ein Klientel an, nicht jetzt über die klassischen Karrierewege, wie gesagt, die auch dabei sind, ne, die mit abgedeckt sind natürlich, sondern auch Klientel, die an bestimmten Themen interessiert sind, die andere Studiengänge nicht anbieten. Und den Studiengang gibt es 400 Mal in Deutschland. Also insofern da nochmal sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, ist nicht einfach. Aber hier habe ich, wie gesagt, aus einem ganz klaren Bedürfnis dann etwas, glaube ich, ganz Gutes gestrickt.
Ja, interessant. Also das Thema Ethik, das habe ich schon ein Stück weit auch erwartet, dass das ein Bestandteil ist. Philosophie hätte ich jetzt erstmal in der Wirtschaft, Informatik nicht vermutet, aber es passt ja sehr gut, wie Sie es gerade auch erläutert haben und es gibt da viele Anknüpfungspunkte. Ja, ich würde dann so ein bisschen auf die Lehre schauen, wie das Ganze vermittelt wird und da auch nochmal ein, zwei Anmerkungen oder Fragen aus dem Chat mit einfließen lassen. Zum einen, ich habe es gerade schon mal kurz eingeblendet, von Kevin kam die Rückmeldung, dass er studiert an der EuroFH und kann Ihnen, Professor Buchholz, Sie nur bestätigen dabei. Trotz Fernstudium gibt es viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und somit fühlt man sich nie allein. Also da auch nochmal aus dem Studierendenleben schon eine Rückmeldung. Und es gibt eine Frage, die auch so ein bisschen in Richtung Vernetzung, Austauschmöglichkeiten geht. Das Ganze muss ja nicht immer in Präsenz vor Ort, sondern kann auch in gewissem Rahmen virtuell passieren. Dann, wenn es halt synchrone Veranstaltungen vor allem sind, also man sich in Echtzeit austauscht, so wie wir jetzt auch hier. Und da die Frage hier von Axel Dick, gibt es auch Live-Webinare bei der EuroFH? Und ich mache es nochmal ein bisschen spezieller jetzt in Ihrem Studiengang Wirtschaftsinformatik.
Ganz klar, ja, die gibt es. Und wir haben da eigene Begrifflichkeiten. Also das Webinar, das Online-Seminar, und die unterscheiden sich in der, und das Online-Tutorium, sorry, das habe ich noch vergessen, also sind erstmal sozusagen die Veranstaltungen mit einem relativ hohen Frontalanteil, also die erstmal auch Wissen vermitteln, aber natürlich auch die Teilnehmenden zur Mitarbeit und zum eigenen Nachdenken anregen und auch kleine Gruppenarbeiten darin vorsehen. Aber der große Unterschied zwischen denen ist der Anteil des Synchronen, also so ein Webinar zum Beispiel ist rein synchron. Da trifft man sich tatsächlich, wie wir das jetzt machen, in einer Live-Situation mit der Dozentin, dem Dozenten und erörtert ein bestimmtes Thema. Also ich gebe zum Beispiel alle 6 Wochen montags abends ein Webinar zum Thema objektorientiertes Programmieren. Ja, nur um ein Beispiel zu nennen. Dann gibt es aber, wie gesagt, die Online-Seminare, die dann so kleine synchrone Anteile enthalten, aber zwischendrin selbsttätiges Arbeiten, auch in Gruppen, die sich aber asynchron organisieren, also über den Online-Campus oder auch über freie Medien mit sich, ja. Und dann aber zum einem bestimmten Meilenstein-Termin dann da sind und Zwischenschritte präsentieren oder auch einen Schulterblick, wir nennen das so, Schulterblick-Termin vereinbaren mit der Dozentin, wo man dann sagt, ja, man kann schon mal einen Zwischenschritt präsentieren und sind wir auf richtigen Wege. Ne, dass man dann eine Rückmeldung bekommt, das kann man dann frei terminieren. Und je nachdem, wie stark diese Synchronität oder Asynchronität ist, also synchron live und das Asynchrone ist so nicht ganz zeitabhängig, haben wir da unterschiedliche Begrifflichkeiten und auch einen entsprechenden Mix im Angebot. Und es ist zusätzlich so, dass wir jetzt gerade bei den Online-Seminaren auch immer alles parallel als Präsenz anbieten. Nicht genau zum selben Termin, das geht so alternierend. Und zwar aus dem Grund, dass man trotzdem sagen kann, also bei allem Willen zur Vernetzung gibt es immer noch Studierende, die sagen, ich möchte durchweg online. Ich habe nicht so viel Urlaub, nicht so viele freie Tage oder die Entfernung ist so groß, ja. Ich möchte es darauf anlegen, ich möchte 100% online studieren, das soll ermöglicht werden. Und dann gibt es natürlich auch die berechtigte Frage von vielen Studierenden, die sagen, ja, nee, ich möchte mich aber auch mal wahrhaftig mit Dozentinnen und Dozenten treffen und vor allem mit meinen Mitstudierenden mich austauschen oder ich brauche tatsächlich die Hilfe in der Präsenzsituation ganz ad hoc. Ja, also Programmierlabor ist eine typische Situation, wo man sagt, oh, jetzt komme ich hier gar nicht weiter. Ich will jetzt ad hoc auch vom Dozierenden eine Hilfe bekommen, die das abfragen und deswegen bieten wir das parallel an. Und also man sieht schon, es gibt eine Vielfalt an Formen, ja, wie die sozusagen die Lehreinheiten abseits des klassischen Studienbriefes, wie wir das organisieren, bis hin zu kleinen Lehrvideos, die mit QR-Codes in die Studienbriefe untergebracht sind, so dass man da statt sich jetzt 2 Seiten etwas durchzulesen, klassischerweise zum Beispiel auch Installationsanleitung oder Kalibrierung von bestimmten Softwaren, die man bei uns bei dem Labor at Home benötigt, ja. Bevor ich da 2 Seiten schreibe oder 3 mit Screenshots, ist es viel einfacher, viel natürlicher, wenn ich das einfach mal mit einem Screencast vorführe, wie man installiert, wie man kalibriert, wie man damit umgeht. Das sind so kleine Lehrvideos, wie gesagt, die dann tatsächlich als echter Multimedia-Mix in die Streambriefe eingebaut sind, über, wie gesagt, die Online-Tutorien, über die Webinare, über WBTs natürlich auch, Web-Based Trainings, ja, das sind praktisch ja Studienbriefe, die ganz übertragen werden in ein WBT, gibt es eine Vielfalt an Methodenmix, wo wir immer versuchen, darauf zu achten, dass sozusagen je nach Inhalt, der vermittelt werden soll und je nach dann erforderlicher Didaktik, wir dann auch die angemessene Form anbieten, an der Stelle. Und ich glaube, ja, die Nachfrage spricht dafür sich, dass uns das immer so einigermaßen gut gelingt.
Ja, auch gleich die Rückmeldung hier von Axel Dick. Vielen Dank. Interessante Vielfalt. Also zum einen ist die Vielfalt, zum anderen auch die Wahlmöglichkeit, dass man individuell schauen kann, möchte man es ganz von zu Hause aus machen oder kann es man es nur von zu Hause aus machen oder halt das ein und andere dann auch in Präsenz. Sie haben gerade auch schon erwähnt, das ist mir, als ich mich im Vorfeld mit dem Konzept beschäftigt habe, auch aufgefallen, es gibt dieses Labor at Home auch. Das heißt, Laborveranstaltungen können auch von zu Hause aus durchgeführt werden. Wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist tatsächlich jetzt der große Renner im Moment, gar nicht mal nur in der Informatik, wo wir schauen, das, was wir früher klassischerweise in Laboren gemacht haben, also ne, man kommt hier hin, da ist der klassische Computerpool oder Terminalpool ist es natürlich nur noch inzwischen und man sitzt dort und hackt, wie kann man das zum Teil dort, wo es sinnvoll ist und auch machbar, ja, nach Hause verlagern, sodass jemand auch die Software nach Hause bekommt. Das ist übrigens auch eine Lizenzfrage. Wo bekommt man Lizenzen her? Einzellizenzen, ne, die man Studierenden zur Verfügung stellen kann. Die sind meist dann in der Summe teurer, als wenn man einfach nur einen Pool sozusagen mit 15 Plätzen vorhalten muss. Aber das, da gibt es mehr und mehr Angebote inzwischen. Und das betrifft nicht nur die Programmiersoftware, das betrifft auch Modellierungssoftware. Also ne, das klassische Business Process Modellieren bis hin auch zur Unternehmensarchitektur, diese Software, da schauen wir, dass man halt das Studierende, die nach Hause bekommen oder im Online-Campus die Lizenzen abfragen, dann natürlich Installationsanleitungen bekommen und dann entsprechende Übungen zu Hause machen, wobei immer in den Modulen fachtutorielle Betreuung ja quasi kontinuierlich abrufbar ist über den Online-Campus. Also, ne, dass man dort Fragen stellen kann, die tagesaktuell beantwortet werden, beziehungsweise wenn es hakt, das habe ich auch hin und wieder mal, aber trotzdem selten, aber ich biete das an, dass man auch dann einfach mal eine Zoom-Schaltung machen muss, bis halt eine Software zu Hause läuft, ja, wenn es ein hartnäckiger Fall ist oder vielleicht dann doch in ein exotisches Betriebssystem, wo man erstmal sagen muss, ah ja, okay, das müssen wir jetzt ein bisschen kalibrieren, aber es soll ja bei jedem zum Laufen kommen und dann kann jemand auch selbstständig die Übungen machen. Wie gesagt, immer mit der Option, tutorielle Betreuung abzufragen, auch während der Übung. Und das verringert für uns, klingt erstmal sehr mühsam für uns, weil man sagt, okay, jetzt müssen alle individuell betreut werden. Aber es verringert unseren Aufwand, weil die Seminarorganisation und so weiter wegfällt und auch diese, ja, dieser Zwang zur Synchronität, zur Live-Situation wegfällt. Und es verringert auch den Aufwand doch auch bei den Studierenden und gleichzeitig einen Kompetenzgewinn, weil man muss selbst installieren, man muss es selbst zum Laufen bringen. Man ist natürlich auch erstmal im Ehrgeiz, die Übungen selbst zu schaffen. Und ja, es hat eigentlich eine Reihe von Vorteilen. Und ich habe es eben angedeutet, es gilt übrigens nicht nur für die Informatik, sondern jetzt will ich keine Werbung machen für die Wilhelm-Büchner-Hochschule, aber die arbeiten tatsächlich schon an der Virtualisierung sozusagen, selbst von Messtechniklaboren, ja, wo man Vorrichtungen nach Hause gesandt bekommt, wo man seine Übungen machen kann, also richtige Experimente natürlich immer mit Sicherheitsvorkehrungen, auf die man hingewiesen wird und so weiter, und wo man dann die Vorrichtungen wieder zurückschicken kann. Also sowas gibt es auch schon. Also wir denken hier sehr, sehr vielfältig darüber nach. Da, wo wir früher hohe Präsenzanteile hatten, wo Studierende manchmal auch zu Blockveranstaltungen, ja, also 1, 2, 3 Wochen Urlaub nehmen mussten, um irgendwo ja, jetzt bin ich in der Ingenieurswelt ganz kurz, ja, Ingenieurslabor wahrzunehmen. Da versuchen wir tatsächlich zu schauen, dass wir solche Labore virtualisieren oder wie gesagt so gestalten, dass man sie zu Hause selbstständig durchführen kann.
Also einerseits dann zu Hause diese Labore, aber wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht mehr zum festen Zeitpunkt, wo dann alle gemeinsam arbeiten, sondern quasi auch da freigestaltet, wenn es gerade passt. Oder gibt es da dann auch mal Veranstaltungen, wo man zusammenkommt, wo man vielleicht auch mal gemeinsam im Projekt an einer Sache, an einer größeren Sache vielleicht arbeitet?
Also nach Anforderung beides. Also wenn jetzt jemand beispielsweise erstmal hingeführt werden soll, Python oder TensorFlow oder Java oder wie auch immer, ja, in Eclipse, IntelliJ, Jupyter Notebook, was wir da alles einsetzen, ja, erstmal seine ersten Schritte zu machen und da reinzukommen und die Grundkompetenzen zu erwerben. Da sind es individuelle Labore, dass man die Übungen einfach mit der Software zu Hause macht. Und dann gibt es natürlich die Projektsituation, wo wir eine anspruchsvollere Themenstellung bewusst von Teams bearbeiten lassen wollen, wo also zu dem Kompetenzgewinn auch die Fähigkeit zum Arbeiten im Team gehört. Na, auch mit den Dingen, die abseits des Technischen passieren, also ne, die Rollenaufteilung, die Rollenführung, Selbstführung, Fremdführung und so weiter. Da haben wir natürlich trotzdem Teamarbeiten, aber auch in solchen Teamarbeiten wird dann mit Tools gearbeitet, mit denen irgendein Werk anzufertigen ist, also entweder eine Modellierung oder eine E-Business-Lösung. Ja, das bin ich jetzt schon vorgreifend bei meinem Master, den Sie vorhin schon angesprochen hatten. Da haben wir sowas enthalten. Oder einfach auch, wie gesagt, eine Programmieraufgabe, eine anspruchsvollere, die im Team gemacht werden soll. Da sind auch die Lizenzen bei den jeweiligen Studierenden zu Hause, aber sie arbeiten im Team.
Ja, Programmieren, Sie haben es jetzt einige Male erwähnt, auch einige Beispiele schon gegeben. Es ist ein Wirtschaftsinformatik-Studiengang, keine reine Informatik. Dennoch so die Frage, Programmieren gehört, denke ich, irgendwo dazu. Einige freuen sich vielleicht besonders darauf und sind enttäuscht, wenn es dann doch nicht so viel ist, wie sie denken. Andere sagen auch, nee, das will ich eigentlich gar nicht so viel. In welchem Umfang werden Programmiersprachen gelernt, auch in welcher Tiefe vielleicht dort und welche Programmiersprachen sind es auch, die in das Studium integriert sind?
Also ich habe für beide Ansprüche was. Und das regle ich über Schwerpunkte. Also einmal ist es so, ohne dass man schon einen Schwerpunkt gewählt hat, wird man natürlich an die Programmierung in Java, in C++, in Python, in TensorFlow, in R herangeführt. Ne? Also Python, R, das sind ja ganz wichtige Programmiersprachen für das Arbeiten mit Daten. Also auch am Ende für die Data Science, für die Big Data Verarbeitung und TensorFlow zum Beispiel fürs Deep Learning, Machine Learning und so weiter. Das hat man da alles. Natürlich nicht nur einfach das sture Code schreiben, sondern auch natürlich die ganzen Techniken, die dazugehören. Also das Programming und das Arbeiten mit APIs, mit Containern und. Natürlich auch dann die Meta-Konzepte, das Testen, also das fehlerfrei konzipieren, das Testen, das Qualitätssichern und auch natürlich das Software-Engineering mit seinen Vorgehensmodellen bis hin in die agile Welt oder das Arbeiten mit Microservices und. So, da wird schon richtig viel Programmieren gemacht. Ich würde sagen, eigentlich nicht weniger als in einem herkömmlichen Informatikstudiengang und das ist auch wichtig. Gleichzeitig vermitteln wir aber, das vielleicht immer noch auch im Grundstudium, auf den Grundstudium bezogen, dass wir wissen, dass eigentlich in Deutschland, jetzt kommt ein Klischee, das trifft aber leider sehr, sehr verbreitet zu in Deutschland oder überhaupt in Mitteleuropa, konzipieren wir Software. Ne, mit klassischen Software Engineering, das heißt, wir modellieren die Lebens- und Geschäftswelt, die am Ende abzubilden ist durch die Software und zu steuern ist und geben eigentlich das eigentliche Coding Farshore, also Nearshore nach Spanien, aber meistens auch Farshore nach Indien. Und also dieses Bewusstsein, wie man damit umgeht, ja, das ist ein globalisiertes Teamarbeiten. Die Software ist ja irgendwann wieder da, muss getestet werden, muss abgenommen werden. So, das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Das integrieren wir natürlich und da sind wir jetzt immer noch im Stammstudium. Wer jetzt noch mehr möchte, wer jetzt also wirklich abgefahrene, hardwarenahe Programmierung machen möchte oder Schnittstellen zu Datenbanken wirklich im Detail erarbeiten möchte, vielleicht also natürlich auch für entsprechende E-Business-Plattformen, wer mobile User Experience gesteuerte Oberflächen erarbeiten möchte und entsprechende Apps erarbeiten möchte, für den gibt es bei uns den Schwerpunkt IT Solutions Engineering. Also das heißt, wem das immer noch nicht genügend Programmieren war im Stammstudium, der kann dann nochmal im Umfang von, Entschuldigung, ich lese es gerade nach, im Umfang von 28. Bei uns der Schwerpunkt immer an 28 Credit Points, also so knapp ein Semester, kann das nochmal vertiefen, die Programmierung. Das heißt, wer wenig oder sozusagen den Anteil haben möchte, der typischerweise in der Wirtschaftsinformatik ist, kann das haben. Wer mehr haben möchte, kann diesen Schwerpunkt dann belegen. Man muss sich ohnehin irgendwann für einen Schwerpunkt entscheiden, kann diesen Schwerpunkt belegen, IT Solutions Engineering, und hat dann noch mehr Programmierung. Also wir haben für beide Ansprüche etwas dabei. Und vielleicht, wie man es durch, vielleicht der Kundigere es durchhören konnte, wir haben das wirklich auf zeitgemäßem Niveau und versuchen auch, die Programmierkonzepte so zu vermitteln, dass die auch überzeitig, langfristig anwendbar sind. Also wann immer sich eine Programmiersprache ändert, ein Programmierstil, ein Vorgehensstil ändert, dann kann man sich in diesen selbsttätig einarbeiten, muss also nicht nochmal neu studieren, sondern wir versuchen da vor allem gute Grundkompetenzen zu vermitteln, die es einem ermöglichen, sich selbstständig da auch immer auf dem neuesten Niveau zu halten.
Ja, also Sie haben das Thema Schwerpunkte erwähnt. Ein Schwerpunkt für diejenigen, die dort noch tiefer reingehen möchten. Vielleicht an der Stelle das Thema Schwerpunkte allgemein, so ein kleiner Überblick. Welche Richtung gibt es noch, welche Schwerpunkte? Wobei ich denke, wer im Detail das dann nachlesen möchte, findet dazu ja dann auch Infos auf der Website zum Studiengang. Ich habe den Link auch mit in den Shownotes stehen. Also wer möchte, kann dann nach dem Interview nachher da auch gerne weiter einsteigen. Aber vielleicht trotzdem so einen Überblick, so in welche Richtung und auch vielleicht so ein bisschen, was dahinter stand, genau diese Schwerpunkte anzubieten.
Ja. Also neben IT-Solution Engineering, also Programmieren, bis der Arzt kommt, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, haben wir dann natürlich noch IT-Management, ganz, ganz wichtig, weil das greift direkt auf die Kernkompetenzen zurück der Euro-FH. IT-Service-Management, also wer zum Beispiel in den Bereich IT-Leitung gehen möchte oder IT-Service-Leitung gehen möchte, sei es, ob eine Abteilung aufzubauen oder weiterzuentwickeln ist, für den haben wir den Schwerpunkt IT-Management. Wir haben den Schwerpunkt Logistik, weil wir hier sehr viele Logistik, ne, wir haben den Hafen, Hamburger Hafen vor der Haustür, und dadurch ist Hamburg ein großer Logistikstandort, dadurch haben wir sehr viele Logistikstudiengänge, von denen hier speziell, und Wirtschaftsinformatik, ne, greift sehr stark natürlich in Logistik ein, Produktionslogistik, Lagerlogistik, Transportlogistik und so weiter. Da kann die Wirtschaftsinformatik sehr viele Konzepte liefern, deswegen haben wir da auch einen Schwerpunkt Logistik. Dann haben wir einen Schwerpunkt Business Intelligence. Das betrifft ja den weiten Bereich Controlling, Unternehmenssteuerung, durch Daten unterstützt, zum Teil ja sogar schon durch Daten getrieben oder auch digitale Geschäftsmodelle. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Schwerpunkt Big Data, ja, Big Data Management. Da merkt vielleicht der eine auf, was ist jetzt der Unterschied? Das ist mir jetzt fachlich und wissenschaftstheoretisch sehr, sehr wichtig. Business Intelligence kann Big Data Komponenten haben, ja, zum Beispiel gerade bei Entscheidungsunterstützung oder auch bei bestimmten Steuerungen. Also wenn man jetzt ans Marketing denkt, ja, da können sehr, sehr viele Daten, also wirklich echte Big Data entstehen und das kann ich in die Business Intelligence und in mein Marketingkonzept dann entsprechend integrieren. Aber die echten Big Data, ja, also die wirklich schwer heterogen sind und richtig große Datenmengen bedeuten, die schnell einströmen, das ist nochmal eine andere Dimension. Da hat es auch sehr viel zu tun mit Naturwissenschaften zum Beispiel, also den klassischen Data Science im Bereich der Biologie, der Medizin, Pharmakologie und so weiter. Also das halten wir bewusst getrennt, weil es wirklich zwei Disziplinen sind, Business Intelligence und Big Data, sollte man als zwei Disziplinen sehen. Deswegen haben wir extra diesen Schwerpunkt Big Data, der auch schon ein bisschen an Forschung bei uns angebunden ist. Und dann haben wir noch den Schwerpunkt, ich muss es nicht ablesen, Gott sei Dank, Digital Transformation. Also wer mehr so in den Bereich gehen möchte, jetzt sind wir wieder beim Thema Gesellschaft, ne? Also Gesellschaft mitgestalten, was bedeutet das? Oder auch digitale Geschäftsmodelle entwickeln, Ideen dazu entwickeln, Ideen marktreif machen, zum Beispiel mit Methoden des Design Thinking. Da haben wir sehr, sehr schönes Design Thinking. Das geht tatsächlich nur in Präsenzseminar untergebracht, ist aber nur in dem Schwerpunkt, wie gesagt. Aber auch zum Beispiel das Digital Transformation Assessment. Da sind wir auch wieder bei Sinn und Unsinn. Also wie kann ein Unternehmen, ganz gleich, ob es ein Industrie-, Wirtschaftsunternehmen oder auch ein Unternehmen der öffentlichen Hand, ja, eine Behörde oder ein Verein ist, der jetzt irgendwie eine Business Intelligence bei sich einführen will, was durchaus irgendwann üblich sein wird, wie kann man da unterscheiden, was mir das bringt? Also bis zu welchem Ausmaß mir das etwas bringt. Bringt das einen Return of Invest? Erstmal ganz platt ausgedrückt, also lohnt sich die Investition? Ja, und lohnt es sich kurzfristig, langfristig? Für was will ich das eigentlich? Für was brauche ich das eigentlich? Das kritisch zu bewerten, also nicht nur zu hinterfragen, sondern auch tatsächlich richtig beurteilen zu können mit einer Antwort, die dabei herauskommt. Da gibt es Methoden des Digital Transformation Assessments und da haben wir ein spezielles Modul dazu und das ist auch in diesem Schwerpunkt Digital Transformation enthalten. Und genau, das waren so im Schnelldurchlauf die 6 Schwerpunkte. Ich hoffe, man konnte einigermaßen folgen. Aber ich würde da einfach immer raten, auf der Homepage das nachzusehen. Da sind die Schwerpunkte nochmal beschrieben. Auch welche Zielgruppen werden speziell angesprochen, mit welchem Schwerpunkt und was verbirgt sich auch dann an Inhalten dahinter.
Ja, vielen Dank für den Überblick und auch nochmal so Ihre persönliche Note, was Ihnen dabei dann wichtig ist. Wählen die Studierenden einen Schwerpunkt aus diesen 6 oder können auch mehrere gewählt werden?
Man wählt einen tatsächlich. Ja. Also das Stammstudium. So, das Stammstudium mit seinen 150 Credit Points ist groß genug, dass man sagt, ne, da hat man sich noch nicht festgelegt, da ist man Generalist und Generalistin und der Schwerpunkt ist, wie gesagt, ein knappes Semester. Man kann nicht falsch wählen. Aber man kann wirklich seiner Neigung nachgehen oder tatsächlich durchaus einem konkreten Karriereanspruch oder vielleicht auch einer Karriereaussicht, ja, die im Unternehmen besteht, wo jemand sagt, mach bitte Business Intelligence, wir brauchen dich im Controlling wir wollen unser Reporting durchdigitalisieren, dann klar, dann spricht das für den Schwerpunkt. Wer keine Idee hat, man muss ja auch nicht am Anfang sich festlegen, wer aber im Laufe des Studiums noch keine Idee entwickelt hat, kann eigentlich nichts falsch machen bei der Wahl des Schwerpunkts. Das sollte man rein von seinem Interesse leiten lassen. Und überhaupt, die Berufswahl sollte eigentlich immer Neugier und Interesse geleitet sein, ganz nebenbei.
Ja, von Robert Pikcher gibt es auch zu den Schwerpunkten Rückmeldung. Das ist wirklich ein sehr begeisterter Studierender bei Ihnen. Kann ich total unterschreiben. Die Auswahl der Schwerpunkte war eine meiner Entscheidungsgrundlagen für die Euro-FH. Frage an dich, Robert. Vielleicht magst du noch kurz in den Chat reinschreiben, für welchen Schwerpunkt du dich dann entschieden hast. Und ja, vielleicht auch kurz warum. Dann gibt es eine zweite Frage, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich finde, die hat auch was mit den Schwerpunkten zu tun, vielleicht von der Antwort her. Und zwar fragt Axel Dickin noch, ob ein Data Analytics oder Data Science Bachelor Studiengang in Planung ist. Oder, das ist so mein Gedanke dabei, ob das eigentlich durch die Schwerpunkte schon mehr oder weniger abgedeckt ist.
Also das ist durch die Schwerpunkte durchaus abgedeckt, aber es gibt Studiengänge als Bachelorstudiengänge, die noch stärker einsteigen. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt der erste echte IT-Studiengang. Also natürlich sind die IT-Management-Studiengänge auch IT-Studiengänge bei uns, aber dieser ist halt, wo IT vorne steht, ne? Der Wirtschaftsinformatik-Studiengang. Und da haben wir natürlich erstmal gesagt, gut, der generalistische Anspruch geht vor. Deswegen diese 150 Credit Points erstmal im Stammstudium, ein verhältnismäßig kleiner Schwerpunkt hinten dran. Aber wer den Schwerpunkt Big Data wählt oder Business Intelligence, der hat das dann eigentlich schon jetzt auf Bachelor-Niveau. Jetzt kommt so ein bisschen was Bildungspolitisches von mir. Ich sehe eigentlich das Vertiefende eher bei den Masterstudiengängen. Und deswegen habe ich ja den Masterstudiengang Business Intelligence and IT Integration, der tatsächlich auch nochmal im Bereich Data Sciences, auch eingedenk Deep Learning, aber auch Konzept und Tools des E-Business sehr stark in datengetriebene Themen einsteigt. Und ich finde immer, ne, der Bachelor hat ja diesen Anspruch von der alte Bologna-Anspruch, ne, berufsbefähigend, erstmal prinzipiell berufsbefähigend. Und ich finde, diese Ausdifferenzierung sollte im Bereich des Masters stattfinden. Und deswegen habe ich da diesen Masterstudiengang, der ja auch anschlussfähig ist zu dem Bachelorstudiengang. Das heißt, wer einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik studiert hat, oder auch bei uns den IT-Management studiert hat oder den Digital Business Management, den es ja bei uns auch gibt, oder an der Wilhelm-Büchner-Hochschule Wirtschaftsinformatik studiert hat, der kann diesen Master Business Intelligence und IT Integration machen. Und da kommt man dann sozusagen ganz automatisch in diese Spezialisierung hinein.
Ja, interessantes Statement auch da mal als Bekenntnis quasi zum Masterstudiengang für die Spezialisierung, während es ja ganz allgemein im Moment so in der Bildungs-, vielleicht auch Fernbildungsbranche sind, ist es teilweise im Bachelor schon eine sehr, sehr feinteilige Aufteilung dann geht. Ja, Robert hat noch beantwortet hier, was die Schwerpunktsetzung angeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, IT-Solution Engineering finde ich schon ganz interessant, aber ich will erst mal sehen, inwieweit ich mit dem allgemeinen Coding-Modul klarkomme. Ja, gut, das ist ja auch der Vorteil dann, Professor Buchholz hat es ja auch schon erläutert, dass man die Entscheidung nicht sofort zu Beginn dann treffen muss.
Also tatsächlich, das ist jetzt nicht der Werbeblock. Ich kenne ja das Fernstudium recht gut. Also ne, ich habe auch für die ACAD schon gearbeitet und für verschiedene andere Fernstudienanbietende. Und ich muss sagen, dieses Coding-Modul, ich kenne keins, das besser gelungen ist. Also jetzt erstmal rein didaktisch. Inhaltlich ohnehin, es ist sehr, sehr zukunftsweisend, weil es wirklich die neuesten Konzepte integriert. Aber didaktisch gesehen, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Rampe, wenn man so will, die wir da gebaut haben, wo man sehr einfach reinkommt und zusammen mit dem Fernstudienkonzept, wo ein Jahr, wie gesagt, Tutorinnen und Tutoren zur Seite stehen und mit vielen kleinen bis dann großen Übungen, glaube ich, kommt man Schritt für Schritt sehr, sehr gut rein. Das nur vielleicht so als Kommentar zu dem Thema, hoffentlich schaffe ich es. Also mich würde es wundern, also selbst wie gesagt, ohne Vorkenntnisse kann man das, glaube ich, das Coding-Modul sehr, sehr gut schaffen.
Ja, da so auch ein Mut machen noch von Ihnen, sehr schön. Es gab vorhin noch eine Frage von Esten Riff. Das war hier, was ist das neue Konzept im Vergleich zur WBH? Da Frage an dich, Esten Riff, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen später heute eingestiegen bist, weil das war im Grunde so unser Start heute als Frage, die wir da hatten. Also da gegebenenfalls hinterher in die Aufzeichnung nochmal reinschauen oder wenn dir das irgendwo noch nicht genug war, dann da gerne nochmal nachfragen. Aber ansonsten hatten wir das eigentlich schon recht detailliert besprochen zu Beginn. Gut, ja, wir haben jetzt einige Themen schon so am Rande mit angesprochen, die ich mir auch noch notiert hatte, die mir wichtig sind. Zum einen so das Thema Umgang mit Daten innerhalb des Studiums. Sie haben das Stichwort Data Literacy schon genannt. Anderer Punkt, die Internationalisierung. Sie haben es schon erwähnt, damit dass Programmieraufgaben zum Teil halt auch da ausgelagert werden. Aber auch insgesamt findet ja eine große Internationalisierung statt, weil IT auch immer weniger mit Grenzen verbunden ist, wo es durchgeführt wird oder auch wo das tätig ist. Da einfach nochmal die Frage, gibt es hier noch Aspekte, die Ihnen wichtig sind, auch gerade wieder mit diesem eingangs erwähnten Blickrichtung so auf die Gesellschaft insgesamt und was da auch an Werten vielleicht eine Rolle mitspielt.
Ja, also vielleicht da nur eine Sache rausgegriffen, die aber wirklich für viele andere steht. Also vielleicht ganz vorweg, wir haben eine Internationalization at Home, ne, in den Modulen, weil viele Studiengänge der EuroFH haben internationales Seminar. Das habe ich jetzt hier bewusst nicht untergebracht. Wie gesagt, um da den Präsenzaufwand schlank zu halten. Ich weiß auch, dass viele ne, das dann scheuen und sagen, naja gut, dann ist mir der Studiengang zu komplex und ich wollte einen generalistischen, schlank studierbaren Wirtschaftsinformatik-Studiengang haben. Deswegen fange ich mit dem Negativen an, dann ist es auch schnell vergessen, ne, kein internationales Seminar, aber internationale Sensibilität in den Modulen. Will ich nur eins rausgreifen, E-Business. Ja, wenn ich natürlich mit meinem E-Commerce auftrete auf der Plattform, dann kann ich auch weltweit gesehen werden. Und das heißt, ich brauche eine interkulturelle Kompetenz, wenn ich, je nachdem, welches Geschäftsmodell ich habe. Ne? Klar, wenn ich einen Lieferdienst habe, der Brötchen in die Nachbarschaft schickt, das ist dann weniger heikel, aber je nachdem, wie mein Geschäftsmodell ist und mit welchem globalen oder internationalen Anspruch das Geschäftsmodell, Entschuldigung, untersetzt ist, brauche ich eine interkulturelle Kompetenz. Das heißt, wenn mein E-Business oder überhaupt mein digitales Geschäftsmodell in die Globalisierung hinein skaliert wird, das hat Auswirkungen auf das Look and Feel des Angebots, auf die Angebotspalette an sich, auf die Logistik, die dahinter steht und auch auf die Technik. Ja, also mit einer klassischen monolithischen E-Business Vier-Schichten-Architektur brauche ich nicht zu kommen, wenn ich das skalieren möchte. Ja, also den Dinosaurier kriege ich irgendwann nicht mehr eingefangen, wenn ich den dann noch weitere spezielle Funktionalitäten relativ schlank mitgeben möchte. Also braucht man so etwas wie Microservices-Architekturen. So, und das, da ist man dann automatisch schon sogar bei technischen Aspekten, ja, die am Ende aber irgendwo mit der Intention zu tun haben, okay, international skalieren. Und das passiert in den Modulen. Das heißt, da ist Internationalisierung oder auch internationales Vernetztsein, internationale Abhängigkeit, auch Lieferketten, sind wir Schwerpunkt Logistik, ne? Lieferketten sind international abhängig, was wir sehr, sehr schmerzlich gemerkt haben durch diesen grausamen Krieg, der dann mit den Sanktionsfolgen gekommen ist oder auch mit dem Abbruch ganz anderer Lieferketten. Also da sehen wir, wie Wirtschaftsinformatik hier sehr dynamisch sein muss. Und das versuchen wir in den betreffenden Modulen dann auch mitzugeben.
Ja, vielen Dank. Also auch diese Aspekte werden da mit berücksichtigt. Bevor wir gleich nochmal ein bisschen auf den Master zu sprechen kommen, noch eine Frage, die so in die Richtung Methodik nochmal geht. Medieneinsatz haben wir ja schon besprochen, welche Formate da genutzt werden. Also das Thema Prüfung, das hatten wir noch nicht und ist auch für viele spannend. Auch wieder an diesem Aspekt Flexibilisierung, muss ich dafür vor Ort sein, kann ich meine Prüfungstermine selbst festlegen, welche Prüfungsformate gibt es in dem Studiengang Wirtschaftsinformatik und wie flexibel sind diese auch für die Auswahl der Studierenden?
Ja. Also es fängt damit an, dass ich sage, welche Prüfungsform ist für ein Modul angemessen. Also zum Beispiel Datenkompetenz, das ja ganz am Anfang des Studiengangs steht, da habe ich zum Beispiel eine unbenotete Prüfungsaufgabe. Also man muss sie bestehen, man muss das machen, aber das Datenkompetenz, Data Literacy ist so komplex, das kann ich nicht in eine Klausur packen, in eine zweistündige und schon gar nicht benoten. Und deswegen habe ich da eine Aufgabenstellung, für die man 4 Wochen Zeit hat. Also es ist eine kleine Hausarbeit, wenn man so will. Jetzt ist es aber so, gleich am Anfang des Studiums Hausarbeit, oh, Brocken. Ja, also mache ich es unbenotet, damit man sich also da erstmal auch für die Endnote nichts ins Nest legt. Ja, aber aufgerufen ist, sich mit dem Modul trotzdem auseinanderzusetzen. Also es ist ein Pflichtmodul, aber in der Prüfungsform harmlos reingeht. Dann gibt es etliche Module, da kann man eine Klausur anbieten. Die bieten wir an 10 Standorten bundesweit einmal in Präsenz an, auch weiterhin und auch in Zukunft, weil es Menschen gibt, die das so wahrnehmen wollen und auch sollen. Und gleichzeitig bieten wir Online-Proctoring an. Das ist tatsächlich, man arbeitet zu Hause an der Klausur. Also wir bieten ohnehin alle Klausuren ja monatlich an. Also man kann in jedem Modul monatlich seine Prüfung ablegen. Entweder, wie gesagt, an den 10 Standorten in Präsenz oder halt zu Hause. Man wird dort halt per Kamera, das ist dieses Proctoring, ja, man wird per Kamera von einer Aufsichtsperson beobachtet, während man da seine Klausur schreibt. Jetzt zucken bestimmt viele zusammen, sagen, das will ich aber nicht. Naja, dafür ist die Präsenz dann da. Der kann ja dann lieber in ein nächstgelegenes Studienzentrum gehen, da seine Prüfung machen. Wer aber sagt, oder das vielleicht mal ausprobiert und auch sagt, auch war gar nicht so schlimm. Irgendwann fühlte ich mich gar nicht mehr beobachtet. Ich konnte dann auch schön arbeiten. Ja, für die hat es halt viele Vorteile. Man kann ja trotzdem, also wenn man jetzt sagt, naja, bevor ich damit Grafiktools, ne, wenn man jetzt eine Modellierungsaufgabe in der Klausur hat und bevor man jetzt mit Grafiktools da in der Aufregung nicht hantieren kann, kann man ja auch Dinge handschriftlich skizzieren weiterhin. Kann es abfotografieren, hochladen. Also das Online-Proctoring ist nicht weniger konvenient als wirklich die Präsenzklausur. Im schlimmsten Fall kann man sogar alles handschriftlich machen, wer es unbedingt will, ja, weil in der Aufregung das am einfachsten ist, bevor man nicht tippen kann oder nicht richtig alles tippen kann, gerade in der Informatik, Formeln und Formelzeichen und, ja, oder mal eine Beweistabelle machen. Da macht man es halt handschriftlich, fotografiert das, lädt es hoch und trotzdem hat man es zu Hause gemacht. Keine Reisezeit, kein Urlaub genommen. Man kann sofort, wenn die Klausur zu Ende ist, an den Geschirrspülautomaten und ihn ausräumen und sich wieder dem Haushalt widmen. Also alles ganz konvenient. Also das wird beides angeboten. Und dann sagen wir natürlich in einzelnen Modulen, wo ist eine Hausarbeit angemessen, wo ist eine Projektarbeit angemessen, allein oder im Team. Oder halt auch im Rahmen eines Seminars, dass man sagt, es findet ein Seminar statt, zwar asynchron, aber mit einem Schluss. Mit einem synchronen Schlusstermin, wo man zum Beispiel Lösungen vorstellt, die werden dann dort, das ist eine Art mündliche Prüfung, wenn man so will, ja, die werden dann dort bewertet. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Prüfungsformen, wo wir immer schauen, dass in den betreffenden Modulen das auch angemessen dann ausgewählt wird.
Ja, noch eine Rückfrage zum Proctoring. Wie ist da die Betreuung? Ist die deutschsprachig oder ist die irgendwo ausgelagert englischsprachig? Das ist auch so eine Frage, die einige dann schon stellt, nicht vielleicht von der Sprachkompetenz, aber doch manchmal Problem, was die Verständlichkeit vielleicht bei Dialekten schon mal angehen kann.
Ja, also es wird aus Indien beobachtet und die Sprachkompetenz ist ausreichend, wirklich im Wortsinne. Das ist jetzt nicht beschönigt, ist aber auch nicht mehr. Aber wir evaluieren ja alle Veranstaltungen, genauso evaluieren wir natürlich auch Klausuren, also ne, den Service, wie läuft es? Und wir haben verschwindend wenige problematische Rückmeldungen. Also es wird sehr, sehr stark angenommen. Also wir haben jetzt im letzten Jahr tausende Online-Proctoring-Klausurteilnahmen gehabt. Die Rückmeldungen sind, wo es zur Katastrophe gekommen ist, wirklich im einstelligen Bereich, will da nichts beschönigen, es passiert, ja. Aber es ist ja nicht schlimm. Also wir sind da auch so kulant und sagen, okay, das war jetzt natürlich ein Freiversuch, ne, dass man nicht dann durchgefallen ist. Ist trotzdem ärgerlich genug, dass man 4 Wochen später den nächsten Samstag wieder nochmal auf den Punkt lernen muss und. Aber wie gesagt, es ist selten genug. Die Rückmeldungen sind im Großen und Ganzen positiv. Wir werden es aber trotzdem weiterhin evaluieren. Aber wir beobachten, also es gibt ja auch die Abstimmung mit den Füßen. Ne, wir beobachten, dass von der Präsenz zum Proctoring es sich immer mehr verlagert. Also immer mehr nehmen das Proctoring wahr. Ich denke mal auch, weil sich, wie gesagt, das unter den Studierenden rumspricht. Also ich selbst kann da gar nicht so viel, ich sehe ja nur die Evaluationsberichte, ne? Also quantitativ wie qualitativ, kann da so viel nicht zu sagen dann über das hinaus. Ich denke, da gibt es bestimmt sehr, sehr viele Gespräche auch auf Plattformen bei Studierenden unter sich, weil wir auch nicht die einzige Hochschule sind, die das machen. Und genau, also da muss jeder sich ein eigenes Bild machen. Für uns ist wichtig, Präsenz muss weiterhin angeboten werden. Das werden wir nie aufgeben, weil das wirklich immer noch einen bestimmten Teil an Klientel gibt, die berechtigterweise das abfragen und abfordern. Und das werden wir weiterhin anbieten.
Ja, da auch ein schönes Bekenntnis dazu. Ich kann auch für einen, die jetzt sagen, ich habe zum Beispiel zu Hause entweder nicht die Ruhe, nicht das Umfeld dazu oder die Technik ist doch nicht so stabil, dann noch Alternativen zu haben. Und was so den Ablauf angeht, habe ich jetzt schon häufig mitbekommen. Am Anfang ist das unklar, vielleicht auch mal ein bisschen unverständlich, aber im Grunde genommen wiederholen sich ja die Schritte und viele, die wissen dann schon, wann sie quasi nicken oder was zeigen müssen, weil der Ablauf dann doch immer gleich ist. Gibt es auch eine Möglichkeit, das Ganze mal zu testen vorab, so eine Probeklausur zu machen?
Jetzt haben Sie mich erwischt. Da müsste ich jetzt, also wenn ich jetzt unsere Kanzlerin hier hätte, dann könnte ich Sie das fragen. Wenn da die Möglichkeit gibt, im Nachhinein eine schriftliche, also ne, irgendwie das noch im Chat nachzulegen, dann nehme ich die Frage gerne mit.
Ja, können wir gerne im Kommentar hinterher reinschreiben und ansonsten, für wen es wichtig ist, auch einfach mal bei der Studienberatung dann gegebenenfalls.
Also ich denke mal schon, dass wenn jemand bei der Studienberatung, also bei seinem Studienbetreuer oder Betreuerin, einen Technikcheck abfragt, dann wird er nicht verwehrt, dann kann man den machen.
Ja, okay. Und ansonsten machen wir einen Kommentar hinterher nochmal dazu. Ich notiere mir das auch nochmal.
Da bräuchte ich vielleicht eine Erinnerung oder ich notiere es mir
Ja,
gleich,
ich melde mich bei Ihnen.
okay, super, dann schreiben wir noch was dazu.
Okay, ja, dann haben wir noch den Master Business Intelligence and IT Integration. Jetzt haben wir schon die eine Richtung quasi. Sie haben vorhin gesagt, dass der Bachelor Wirtschaftsinformatik auch die anderen Bachelor, die aus einer IT-Richtung kommen, qualifizieren für diesen Master. Was ist jetzt mit denjenigen, die vielleicht einen anderen Master an der Euro-FH machen möchten im Anschluss? Welche Master kommen da noch in Frage?
Ja, es gibt noch den Master Digital Business Management, also der ist wieder stärker auf digitale Geschäftsmodelle im engeren Sinne abgezielt, ne? Also der dann wieder das sogenannte Kaufmännische vermittelt, also das Wirtschaftswissen. Ich sage sogenannt, weil das Manage sich nicht gendern lässt. Also das Wissen sozusagen im Schwerpunkt vermittelt. Dann gibt es natürlich im Bereich Logistik einige Master, für die der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik prädisponierend ist. Dann sehr, sehr interessant, wer also noch weiter auf sich spezialisieren will im Bereich Finanzen und Unternehmenssteuerung, gibt es einen Master Controlling und Finance. Also ich hatte ja vorhin schon was Politisches losgelassen zum Thema Bachelor und Master. Also oft ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, nach einem Bachelor ja, bewusst einen ganz anderen Master draufzusetzen. Zu sagen, okay, Wirtschaftsinformatik habe ich, eigentlich bin ich jetzt mit Grundkonzepten ausgestattet, um mich selbsttätig auch weiterzubilden, auch auf Masterniveau. Und ich möchte jetzt im Master, wenn ich studiere, einen Master, weil ich vielleicht auch Zertifikat brauche für einen Karriereschritt, höherer Dienst, irgendwas, mache ich bewusst was ganz anderes. Da gehe ich in die Psychologie der Führung. oder wie gesagt Controlling und Finance oder ins Sportmanagement oder was weiß ich. Ja, also dass man sagt, da entsteht eine ganz interessante interdisziplinäre Mischung und das wird ja auch heute in den Betrieben vielfach nachgefragt. Dass jemand eben nicht nur ne, auf einem Gleis unterwegs ist, sondern seine Kompetenzen im Zusammenspiel anbieten kann. Und deswegen würde ich sagen, der Vielfalt sind da keine Grenzen gesetzt. Ist ja so, dass bei uns die Masterstudiengänge auch oft mit einem Brückenstudium kommen. Also ich kann das jetzt nur für den Business Intelligence und IT Integration sagen und auch für den im Moment übrigens in der Entwicklung betroffenen Wirtschaftsinformatik Master, an dem ich sitze, mit unter anderem einem Schwerpunkt Cyber Security Management, was ich außerordentlich wichtig finde. Es gibt kaum Master in Deutschland im Moment zu dem Thema. Und da bieten wir, selbst wenn jemand mit einem BWL-Studium kommt oder ja, also dass das nicht so einschlägig ein IT-Studium ist, bieten wir ein Brückenstudium an. Man sagt, ne, das ist dann nochmal auf Bachelor-Niveau, wo man mit so 5, 6 Modulen einfach nochmal reinkommt in das Thema und prädisponiert wird, also vorbereitet wird, dann das, was ihm im Master erwartet, auch gut zu kapieren und dem auch gut folgen zu können. So dass ich auch immer schaue, dass man in einen Masterstudiengang, der auch IT-lastig sein mag, trotzdem als Quereinsteiger gut reinkommt.
Mhm. Ja, spannend auch diese Ankündigung, dass es auch einen Wirtschaftsinformatik-Master geben wird. Wäre tatsächlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Also wer da doch recht konsekutiv eher unterwegs sein möchte, wird da auch künftig dann irgendwann die Möglichkeit haben. Gibt es da schon einen Starttermin, den Sie mitteilen können oder lieber noch?
Vorsichtig nächstes Jahr, sage ich mal. Der ist noch in der Planung, aber wie gesagt, übrigens, der ist nicht konsekutiv im engeren Sinne. Ne? Der schließt natürlich genau an den Bachelor an. Mhm. Also es ist nichts, was einen dann sozusagen wiederkehrt, sondern er schließt genau dran an den Wirtschaftsinformatik-Bachelor, aber er ist bewusst ein Weiterbildungsmaster, okay. Mhm. Weil wir halt, wie gesagt, Quereinsteiger zulassen möchten und das Konsekutive ist mir vom Profil her zu einengend. Mhm. Und ich biete das lieber Weiterbild an. Ist übrigens ja kein Widerspruch zum Konsekutiven, ne? Das ist dann mit, das Konsekutive nehmen wir mit, ne? Sozusagen, der schließt an den Bachelor an, aber soll halt auch andere Klientele mitnehmen. Und
deswegen okay, wie Sie erwähnt haben, da gegebenenfalls einen Brückenkurs noch dazwischen geschaltet, sodass dann genau. Die aus dem Bereich kommen, die haben es nicht doppelt, sondern diejenigen, die aus einer anderen bisschen Richtung kommen, die können dann vorher diese Anpassung vornehmen.
Oder wer auf die 300 CP kommen will, weil die Master sind bei uns 90 und die Bachelors 180, das macht ne, 270. Übrigens auch ein Unterschied zu Willem Büchner, die, ne, die addieren das immer schön zu 300, 210 plus 90. Wir machen das halt 180 plus 90, weil wir auch finden, dass man damit auch gut zurechtkommt, gibt aber auch noch eine Besonderheit. In Hessen gibt es das betriebspraktische Semester, das man immer mitrechnen muss und so weiter und so weiter. Will ich jetzt aber nicht zu kompliziert machen. Lange Rede, kurzer Sinn, wer die 300 braucht, der kann auch dieses Brückenstudium machen und kommt auf die 300 ECTS oder auch außer hochschulisch Erworbene, ne, aus Weiterbildung oder bestimmten Projekten am Arbeitsplatz, die durch Arbeitszeugnis nachgewiesen sind, auch diese zusätzlichen 30 ECTS erwerben. Warum erwähne ich das? Weil wir haben ja auch Promotionen bei uns. Also Doktorarbeiten, die wir betreuen, die natürlich dann kooperativ an Unis am Ende das formale Verfahren machen, aber die werden bei uns betreut, zum Teil auch auf Projektstellen in selbst eingeworbenen Drittmitteln. Und für die Promotion braucht man ja die 300 ECTS. Und deswegen habe ich das erwähnt, also wer bei uns auf die 300 am Ende kommen möchte beim Master, obwohl er nur, wie gesagt, diese 90 plus 180 hat, der kann auch dann mit so einem Zusatz, mit so Zusatzmodulen auf die 300 kommen.
Ah ja. Da nochmal vielleicht zurück zu den Schwerpunkten. Für diejenigen, die halt auch da mehr Credit Points sammeln möchten, wäre da auch eine Option, dann doch noch einen zweiten Schwerpunkt dazu zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viele CPs die haben, aber um da halt dann noch ein paar Punkte zu ergänzen.
Also das überlege ich. Also man könnte das über, wir bieten ja die Schwerpunkte zum Teil als Zertifikatskurse an. Dann könnte man das machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, gut, jetzt ich bin da bei der Wirtschaftsinformatik ja noch am Anfang. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungswerte. Ne, der Studiengang hat ja gerade erst gestartet im letzten Februar. Aber die meisten Wiederholungstäter, wie wir sie intern nennen, kommen tatsächlich über die Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen. Also wer in einem Arbeitszeugnis entsprechend nachweisen kann, dass man wirklich auch, ne, akademische Inhalte praktisch integriert und auch weiterentwickelt, in Projekten sozusagen ja bearbeitet hat, weiterverfolgt hat, kann sich auch das anrechnen lassen, oder bestimmte Weiterbildungen können auch angerechnet werden, wenn sie das entsprechende Niveau haben. Und das ist eigentlich der viel häufigere Fall, als dass jemand dann mit Geld und Zeit, ja, muss man auch berechnen, also diese Zusatzmodule, diese Zertikurse kosten ja dann auch wieder Geld, sich das dann anrechnen zu lassen. Das kommt aber immer auf den individuellen Fall an. Da kann ich jetzt noch nicht so richtig viel zu sagen, das war jetzt ein bisschen spekuliert, weil da sind die Fallzahlen noch nicht hoch genug, dass ich sagen kann, okay, wie viel gehen denn bei uns in den Master und brauchen auch die 300 CP am Ende. Und ne, da muss ich noch ein bisschen beobachten.
Ja, ja, und wer da in die Richtung irgendwo Überlegungen hat, kann sich ja dann auch mit Ihnen in Verbindung setzen oder mit der Studienberatung, um dann zu schauen, welche Lösung kann man da schaffen.
Das stimmt. Also
ich sehe gerade, es lohnt sich auch wieder sehr, die Community hier mit dabei zu haben, die uns in dem Fall sogar Arbeit abnehmen kann. Also Sie brauchen sich keine Gedanken mehr machen zum Thema Probeklausuren bei den Online-Proctoring-Klausuren von Robert Piccelli Info. Ja, das geht. Man kann es vorher ausprobieren.
Dankeschön.
Abhaken. Vielen Dank, Robert, auch von meiner Seite an dich.
So gesehen bin ich hier ja auch noch neu, deswegen hatte ich jetzt mit der Frage nicht gerechnet. Ich bin ja seit März 21 erst festangestellt hier wieder und genau.
Umso schöner finde ich, wenn man merkt, hier im Chat ist dann gleich jemand, man kann es gleich hier mit reinbringen und aus Studierendensicht also gleich bestätigt, dass es da die Möglichkeit gibt. Ja, prima. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Interviews und ich mache es zum Abschluss mal so, dass ich mir wünsche von meinen GesprächspartnerInnen, so einen Blick in die Zukunft zu tun. Und daher auch meine Frage an Sie jetzt, Herr Buchholz, welche Trends sehen Sie jetzt im Bereich der Wirtschaftsinformatik, wenn Sie in die Zukunft blicken, vielleicht 3-5 Jahre in die Zukunft, was sich jetzt schon so abzeichnet? Und um dann auch wieder die Verknüpfung zu haben zum Studiengang, wie werden diese im Studiengang berücksichtigt finden? Wie agil sind da auch die Inhalte und wie sorgen Sie auch dafür? Ich meine, noch ist der Studiengang ja eh ganz frisch, aber er wird ja hoffentlich auch lange Zeit angeboten werden, dass die Programme dann nicht altern mit der Zeit. Ich meine, gesundes Altern im Sinne von Reifen ist ja ganz gut, aber dass sie trotzdem, was neue Themen angehen, halt mit der Zeit dann auch gehen können.
Ja, gerade auf die Wirtschaftsinformatik warten unendlich viele Themen. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also Nachhaltigkeit, Ökologie und in der Ökologie nicht nur jetzt die berühmte Green IT, sondern auch, dass es Gründungen gibt im Bereich des Zivilgesellschaftlichen oder auch auf Ökologie ausgerichtete Geschäftsmodelle, die dann auch wieder ihre besondere IT-Unterstützung brauchen, was ja immer bei der Modellierung anfängt. Ja, wie modelliere ich so ein Geschäftsmodell, dass es auch durch IT angemessen unterstützt werden kann, bis hin auch in Geschäftsmodelle, die ganz besonders auf Gleichstellung und Diversität achten wollen. Dann überhaupt das große Thema Akzeptanz und Beherrschbarkeit von Systemen. Die Systeme werden komplexer, werden größer. Wie machen wir sie skalierbar? Da gucke ich jetzt nach 10, 20 Jahren nach vorne. Ja, Systeme, die Komponenten enthalten, deren Verhalten nicht hundertprozentig vorhersagbar und beweisbar ist. Also sprich Machine Learning und KI-Komponenten. Da wird uns noch vieles begegnen. Auch das kritische Reflektieren darüber. Also wo wollen wir auch wieder hin zu einem Digital Detox? Was kann KI, was darf KI, kann man auch oder überhaupt auch Neuerungen im Bereich des Digitalen, wie kann man das kritisch reflektieren, kritisch hinterfragen, wo die Technik doch ihre Grenzen hat. Also man sieht schon, bis hin zum Thema auch, ich hatte es eben gerade angerissen, Gründung. Also Gründung ist immer noch ein Stiefkind in Deutschland. Wir merken das, also ich habe das in Kassel gemerkt, wo ich Geschäftsführer für Transfer war, wie schwierig das ist, wie viel dazugehört, Absolvierende auch Gründung schmackhaft zu machen. Und das ist ein ganz, also da gibt es ein enorm weites Feld, deswegen habe ich auch Entrepreneurship in vielen Schwerpunkten drin, ja, weil man sich als Beratungsbetrieb niederlassen kann. Gerade das Bereich Big Data KI, da gibt es enorm viele Beratungsunternehmen, die Industrie dabei beraten, ja, mit Big Data zu nutzen für Geschäftsmodelle oder für Prozessoptimierung. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sehen schon, ich könnte eine Stunde lang drüber wirklich reden, was da wartet und was dazugehört, da auch die Kompetenzen aufzubauen. Und ich habe in dem Studiengang drei Säulen sozusagen, die einen zukunftsfit machen. Die eine Säule ist, das ist die wichtigste, an der kommt man nie vorbei, Grundkompetenzen vermitteln, die einen befähigen, also die eine derart überzeitliche Gültigkeit haben, dass sie einen befähigen, sich stets auch mit neuen Themen und neuen Konzepten, Vorrichtungen, Technologien so auseinanderzusetzen, dass man sie dann auch selbsttätig oder im Team zum Einsatz bringen kann, also nutzbringend verwerten kann oder auch ihren Nutzen derart kritisch einschätzen kann, dass man sagt, nein, brauchen wir nicht oder ist ein kurzzeitiger Hype. Zum Zweiten bringen wir gerade diese ganzen neuen Themen, die ja wirklich im unendlich schnellen Staccato in der Informatik kommen, die bringen wir als Themen unter. Also selbst wenn etwas in Studienbriefen nicht behandelt wird, können wir es in den Seminaren behandeln, wir können es zum Prüfungsgegenstand machen, wir können es zum Projektgegenstand machen oder zum Gegenstand einer Hausarbeit, wo jemand sich selbsttätig mit etwas auseinandersetzen kann, mit einem neuen Thema. Das ist sozusagen das schnelllebigste, dynamischste, wo wir brauchen ja ohnehin immer neue Prüfungen, ja, wo man sagt, dann brauchen wir neue Prüfungsthemen und die werden uns auf dem Silbertablett serviert, täglich. Ja. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule ist, dass wir tatsächlich ein Wiedervorlagesystem haben. Das klingt jetzt sehr, sehr knochentrocken, aber wir sind natürlich gezwungen, unsere Materialien regelmäßig anzuschauen und zu sagen, so, welches der Themen, die aufgekommen sind in dem Kompetenzbereich, können wir absehen, dass sie von einigermaßen überzeitlicher Qualität sind, sodass wir sie auch wirklich in der Vermittlung des Grundwissens berücksichtigen müssen, explizit. Und aus den drei Säulen, und da haben wir ein Qualitätssystem, ja, also ich kriege wirklich richtig meine E-Mail, hallo, dein Heft ist so und so alt, das musst du, also das kommt aus einer Art Automatismus heraus. Und dann gucke ich mir das an und entscheide natürlich, muss ich was machen, muss ich nicht? Und falls ja, was gehört da rein? So, und da sind wir also praktisch auf diesen drei Säulen kontinuierlich unterwegs und da kann ich eigentlich sagen, dass der Studiengang dadurch eigentlich immer auch auf neuestem Niveau läuft.
Ja, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft und auch ein bisschen diesen Blick hinter die Kulissen, was das Thema Qualitätssicherung angeht, was auch häufig bei mir diskutiert schon, dass da quasi ein proaktiver Mechanismus vorhanden ist, der dann auch nach einem gewissen Zeitabständen signalisiert, schau dir mal an, was du da gemacht hast, passt das alles noch.
Ja, proaktiv übrigens auch tatsächlich durchaus zusätzlich reaktiv. Ich kann es vergessen, das ist die vierte Säule, Rückmeldung von Studierenden und tutoriellen Kräften, die sagen, ja, ich bin da jetzt in den Studiengang, aber in dem einen Modul, das kam ja schon ein bisschen älter vor, ja, oder da haben wir tatsächlich eine Möglichkeit, auch sehr zeitnah zu reagieren, also gerade Studierendenrückmeldungen nehmen wir sehr ernst, die landen bei mir tagesaktuell mindestens in einem Ticket, das ich dann natürlich nach eigenem Takt abarbeite, aber es ist da, es wird nicht vergessen und ich versuche tatsächlich auch möglichst, also wenn es jetzt um Aktualisierung geht, ne, da auch trotzdem schnell drauf zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt müssen wir einen Studienbrief auch an der Stelle überarbeiten. Das ist tatsächlich sogar noch eine vierte Säule, die Sie da gerade ansprechen. Also nicht nur proaktiv,
Feedback, lohnt sich auch Feedback. Und ich denke, auch viele Studierende sind ja auch in der Praxis und bekommen da auch wahrscheinlich dann schon sehr schnell zu spüren, wo vielleicht noch, vielleicht ist gar nicht korrekt ist, aber wo man noch was ergänzen kann und wo sich so Trends dann auch frühzeitig im echten Berufsleben dann so abzeichnen. Man sagt, ja, da kann ich noch was gebrauchen, dann auch dabei. Ja, das war sehr informativ. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Buchholz, für die Einblicke zum Bachelor Wirtschaftsinformatik und den Master Business Intelligence and IT Integration. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die sich hier im Chat beteiligt haben mit Fragen zum Studiengang, aber auch hier Robert Picture mit Leben aus dem Studiengang schon aus Sicht des Studierenden. Und
ja. Genau, ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für geduldiges und interessiertes Zuhören, was man an den wirklich sehr konstruktiven Rückmeldungen und interessierten Rückmeldungen gemerkt hat. Danke aber auch, also ich hoffe, dass ich etwas beitragen konnte zur Sortierung des Bildungsmarktes. Und an Sie, Herr Jung, natürlich auch ganz großen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier sprechen durfte und mich Ihren Fragen stellen durfte.
Ja, sehr gerne. Ich war auch für mich sehr informativ und freue mich auch, dass es so eine große Resonanz schon gegeben hat. Und Info noch an alle, wenn ihr jetzt noch weiter euch informieren möchtet, auch gerade nochmal so um die Rahmendaten, die Fakten, die wir jetzt gar nicht so im Detail angesprochen haben, Website sowohl des Bachelor als auch des Masters sind verlinkt in den Shownotes und auch eine Infoseite zu Herrn Professor Buchholz, wo ihr auch nochmal das ein und andere ergänzen könnt. Und wenn dann doch noch Fragen hinterher auftauchen, dann nutzt gerne die Kommentare dazu. Ich werde das weiterleiten an die Eurofa und dann bekommt ihr da auch noch Antworten.
Super, soweit so machen wir es.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Ebenso, vielen Dank, einen schönen Abend.